The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 2. Oktober. Der Gewinner des Jahres steht schon fest, obwohl erst Oktober ist. Es ist der Mann, mit dem man zwar nicht tauschen möchte, aber er hat nicht alles, aber vieles erreicht. Der Mann schläft seit über 3 Jahren in einem Luftschutzbunker. Er trägt die Farbe der Saison, das Olivgrün des Kriegers. Sein Name, Volodymyr Zelensky.
Please, do not ask Ukraine when the war will end. Ask yourself, why is Putin still able to continue it?
Hier 3 Gründe, die den ukrainischen Präsidenten zum Man of the Year machen. Punkt 1, ihn trägt die Loyalität seiner Militärs. In Kriegszeiten ist die Loyalität der Generäle ein wertvolles Gut, erst recht, wenn es nicht ganz so läuft, wie man sich das gedacht hat und Zehntausende von Soldaten sterben, was in der Ukraine der Fall ist. Doch Zelensky hat seine Führung, seine militärische Führung im Griff, trotz einer Frontlinie, die tief im Land verläuft und trotz des Drohnenkrieges der Russen, die in der Hauptstadt immer wieder Menschen und Regierungsgebäude erreichen, zerstören, töten. Die Moral der Militärs scheint ungebrochen. Zelenskys Truppen stehen nach wie vor, obwohl bis Ende Juli dieses Jahres laut Flüchtlingskommissariat der UN rund 6 Millionen Flüchtlinge das Land verlassen haben. Über 1 Million davon in Deutschland. Punkt 2 für diesen Man of the Year, Zelensky, Merz und Klingbeil in Deutschland sind für ihn ein Glücksfall. Denn mit dem Regierungswechsel in Deutschland kippte in ganz Europa die politische Dynamik zu Zelenskys Gunsten. SPD-Chef und Finanzminister Klingbeil ist der Sohn eines Bundeswehrsoldaten und alles Mögliche, aber kein Pazifist. Und auch der Kanzler Friedrich Merz geht an das Thema ganz anders ran als sein Vorgänger. Scholz, Olaf Scholz, wollte den Krieg nicht gewinnen, sondern nur nicht verlieren. Er wollte vor allem keine Kriegspartei sein. Das war seine ständige Rede. Olaf Scholz war die große Zauderliese der Außenpolitik. Merz ist da von anderem Kaliber. Er hat Zelensky schon vor seiner Wahl in Kiew besucht und empfing ihn danach, das war im Mai, mit jovialen Worten im Bundeskanzleramt.
Lieber Volodymyr, nochmals herzlichen Dank für dein Kommen heute nach Deutschland. Ich will dir persönlich danken, ich will dem Land danken und es soll auch noch einmal gesagt werden, wir stehen fest an der Seite der Ukraine.
Jetzt will Merz sogar mit Hilfe von in Europa eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank einen zinslosen Kredit in Höhe von 140 Milliarden Euro der Ukraine zur Verfügung stellen. Damit wäre dann die Kriegskasse von Zelensky prall gefüllt. Das ist eine Menge Geld und vor allem auch moralisch eine große Unterstützung. Denn mit dem Geld des Feindes wird dann die Gegenwehr finanziert. Das gibt Rückenwind, politisch, aber eben auch militärisch an der Front. Das Wichtigste aber für unseren Man of the Year ist Punkt Nummer 3. Das ist die Metamorphose des Donald Trump, die Zelensky sehr zu Passe kommt. Trump erst Isolationist und dann Putin-Freund und dann, tja, dann einer, der den Zelensky brutal abgewatscht hat im Weißen Haus vor der gesamten Weltöffentlichkeit.
God bless. You don't know that. God bless. You don't God bless. You will not have a war.
Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because
I'm
you're in no position to dictate that.
Exactly.
Remember this.
I'm not
you're in no position to dictate what we're going to feel.
Aber genau das ist Geschichte. Längst hat sich Trump gewandelt. Und zwar zum Unterstützer der Ukraine, weil er eingesehen hat, dass ein Deal mit Putin über den Kopf der Ukraine hinweg gar nicht möglich ist. Und Trump ist enttäuscht vom Kreml-Chef, der ihn keineswegs beschenkt hat, nicht mal mit einem Waffenstillstand.
I'm so disappointed in President Putin. I thought he would get this thing over with. He should have had that war done in a week. And I said to him, you know, you don't look good. You're 4 years fighting a war that should have taken a week. Are you a paper tiger?
Unverhohlen droht Trump dem Putin jetzt mit Krieg. Er will ruchlos sein, sagt Trump jetzt erst vor seiner militärischen Führung in dieser Woche. Er möchte Streitkräften vorstehen, die totally unmatched, also völlig unerreicht für die anderen Nationen sind.
If we are as ruthless and relentless as our enemies, the United States Armed Forces will be totally unmatched in the future.
Und Trump verlangt nun, genau wie Zelensky, Sicherheitsgarantien für die Ukraine, abgesichert notfalls durch NATO-Truppen. Und, tja, er erteilt dem ukrainischen Präsidenten doch tatsächlich auch die Lizenz, Russland bis tief in das Heimatland hinein angreifen zu dürfen. Auf True Social schrieb Trump in diesen Tagen:
Die Ukraine könnte ihr Land in seiner ursprünglichen Form zurückerobern und, wer weiß, vielleicht sogar noch weitergehen.
Fazit: Der Regierungspolitiker von heute, und zwar in Washington, in Paris, London, auch in Berlin, ist nicht mehr sanft, sondern robust. In seiner Hand hält er nicht die Friedenstaube, sondern das Maschinengewehr. Der gestern noch einsame Zelensky hat es geschafft. Und zwar hat er das geschafft, was die meisten Kanzler und Präsidenten nicht schaffen, seiner Zeit den Stempel aufzudrücken. Er ist heute nicht mehr der Außenseiter. Er ist das Role Model. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Matthias Prinz war der Medienanwalt in Deutschland. Im Interview sprechen wir jetzt gleich über sein neues Buch, in dem er die Höhen und die Tiefen seines Lebens und seiner spektakulärsten Rechtsfälle beschreibt.
Wenn ich von einem normalen Bürger erwarte, dass 20 Euro oder 30 Euro Strafmandat ausreichen, damit der nicht mehr falsch parkt, was muss ich dann einem reichen Verlag abnehmen, damit er keine Paparazzi-Fotos mehr veröffentlicht?
Anne Schwedt in New York analysiert die Folgen des amerikanischen Shutdown. Und wir gratulieren einem Mann, dessen Ruhm mit einem einzigen Song für die Ewigkeit gesichert scheint. Caroline von Monaco, Karl Lagerfeld, Ferdinand Piëch, Reinhold Messner, Olli Kahn, alles Personen der Zeitgeschichte, alles Prominente und alles Menschen, die sich Hilfe geholt haben beim berühmtesten Medienanwalt Deutschlands, bei Matthias Prinz. Der Mann war mehr als nur Jurist. Er hat deutsche Rechtsgeschichte geschrieben. Seine Fälle sorgten für Aufsehen, denn sie hatten weitreichende Folgen für die Privatsphäre berühmter Menschen, aber eben auch für das, was Zeitungen und Magazine über jene schreiben und von ihnen zeigen dürfen, tja, oder eben nicht zeigen dürfen. Prinz, dessen Vater Günther Prinz einst Chefredakteur der Bild-Zeitung war, trat als Kläger vor Gericht und ging oft als Gewinner, als Prozessgewinner nach Hause. Tja, und privat war er ein sportbesessener Marathonläufer, 14-fach, Berlin, New York, Hamburg, dazu Triathlons, was für ein Leben, bis zum 24. Oktober 2014. Als sein Herzstillstand sein Leben schlagartig verändert hat. Seitdem ist Matthias Prinz an den Rollstuhl gefesselt. Jetzt hat er alles in einem Buch niedergeschrieben. Der Titel: Bis in die letzte Instanz, eine Lebens- und Rechtsgeschichte. Ich habe Matthias Prinz, ein persönlicher Freund, ein Unterstützer der Pioniermission von Anfang an, mittlerweile auch ein Mitaktionär, ich habe ihn eingeladen ins Studio zu einem Gespräch über seine großen Fälle und sein Leben. Die ausführliche Version unseres Gesprächs finden Sie auf thepioneer.de ab jetzt zum Download bereit. Aber einen Auszug hören wir jetzt. Einen schönen guten Tag, Matthias Prinz.
Schönen guten Tag, Gabor.
Das Leben eines Medienanwalts schwankt ja zwischen den Polen Wahrheit und Lüge. Kann man das so vereinfacht sagen?
Ja, Wahrheit und Lüge und Wahrheit und Privatsphäre.
Wahrheit und Privatsphäre. Ist denn im Zeitalter des Internets diese Schlacht noch zu gewinnen oder wie ist der Spielstand in diesem Spiel Wahrheit gegen Lüge, Privates gegen das Professionelle?
Ich würde mal sagen, bestenfalls unentschieden im Moment oder wir liegen hinten.
Denn es ist nicht leichter geworden.
Nein, das ganze Internetpublikation macht es natürlich nicht leichter.
Wobei ich in deinem Buch gelernt habe, dass auch du von Mandanten, obwohl man hofft, der Mandant sagt einem erstmal die Wahrheit, betuppt wurdest. Das war bei Caroline von Monaco anders. Die hatte ja ein echtes Thema. Das Thema bestand darin, dass sie ja eigentlich ihrer Privatsphäre beraubt war. Sie, ihr Mann, ihre Kinder, richtig?
Komplett, ja.
Schilder das mal. Du hast ja da auch sozusagen die Nähe dieser Familie nicht gesucht, aber man hat sie mit dir geteilt. Du hast das selber erlebt, wie das mit den Paparazzis, nennt man, verharmlosend, würde ich sagen, diesen Berufsstand. Also wie war das bei Caroline und ihren Kindern und der Persönlichkeitsthematik?
Karl Lagerfeld hat mir empfohlen oder ihr empfohlen, mal mit mir zu reden. Und dann bin ich hingefahren und habe sie besucht und habe live erlebt, wie sie umstellt war von Paparazzi und die Kinder auch. Die wurden verfolgt von morgens bis abends. Immer saß irgendeiner im Busch und hat mit meterlangen Teleobjektiven auf sie gezielt. Was ich dabei besonders beeindruckend fand, war, wenn du in die Richtung der Fotografen geschaut hast, hast du nichts gesehen. Die haben aber mit ihren Teleobjektiven haarscharf jeden Einzelnen fotografieren können.
Warum gerade sie?
Caroline?
Ja, eigentlich eine machtlose Frau. Ich meine, Monaco und Zwergenstaat, sie war hübsch und die Familie schillernd, aber eigentlich gemessen an amerikanischen Präsidenten und Hollywood-Größen eine machtlose Frau.
Also meine Theorie ist, irgendwie war jeder deutsche Chefredakteur mal in Caroline verliebt und hat das aus seiner Jugend mitgeschleppt bis zum heutigen Tag. Ich glaube, so ist das.
So ist das. Und diese Bilder haben doch offenbar einen hohen Wert.
Ja, du kannst sie europaweit, international verkaufen, die Paparazzi-Fotos. Guck mal, also zum Beispiel, wenn die Skifahren gehen, dann ist auf jedem Gipfel rund um das Hotel stehen 5 Fotografen. Und wenn sie aus dem Skihotel rauskommen, werden sie verfolgt. Und die verständigen sich per Funk. Die einen stehen schon oben am Berg und warten auf sie. Es ist eine wirklich erschreckende Situation.
Und du hast versucht, ihre Persönlichkeitsrechte, nachdem Karl Lagerfeld euch bekannt gemacht hat, ihre Persönlichkeitsrechte zu schützen. Wie macht man das gegenüber einer Phalanx ja von Medienkonzernen, die die Bilder dieser Herrschaften kaufen und damit Geschäft machen?
Naja, ich habe mir zunächst mal überlegt, was kannst du überhaupt machen als Jurist? Und dann kann man erstens mal gegen jedes einzelne Foto vorgehen. Unterlassungsansprüche aus wegen des Rechts am eigenen Bild geltend machen. Das ging aber bei ihr damals nicht, weil wir hatten in Deutschland diese Rechtsprechung, wonach sie eine absolute Person der Zeitgeschichte war. Und absolute Personen der Zeitgeschichte mussten sich alles gefallen lassen.
Heißt freiwillig für Paparazzis.
Exakt. Und dann, deswegen haben wir dann diesen Grundsatzprozess zum Europäischen Gerichtshof geführt. Wir haben aus unterschiedlichen Veröffentlichungen, ich glaube, 13 verschiedene Fotos rausgesucht und haben wegen dieser Fotos geklagt. Dann haben wir in Hamburg erste Instanz verloren, in Hamburg zweite Instanz verloren. Alle Richter haben gesagt, absolute Person der Zeitgeschichte, muss sie sich gefallen lassen. Dann hat der BGH 4 von den Fotos für rechtswidrig gehalten, weil er gesagt hat, sie sitzt dort mit ihrem Vertrauten in einer Ecke in einem Restaurant und verhält sich so, wie sie sich nicht verhalten würde, wenn sie wüsste, dass sie beobachtet wird. Und das waren dann die ersten 4 Bilder, die die deutsche Rechtsprechung als rechtswidrig anerkannt hat. Dann sind wir zum Bundesverfassungsgericht. Und beim Verfassungsgericht haben sie gesagt, okay, alle Fotos, auf denen sie mit ihren Kindern drauf ist, sind auch noch rechtswidrig, weil die Artikel 6 den Schutz von Familie und Ehe verletzen. Mhm. Es blieben, glaube ich, 5 Fotos übrig, die sie alleine zeigten. Und mit denen sind wir dann zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen. Mhm. Und die haben gesagt, alle diese Fotos waren rechtswidrig von Anfang an, weil es an einem berechtigten Informationsinteresse der Öffentlichkeit fehlt, sondern es nur Unterhaltungsrelevanz hat. Ja, das ist die Geschichte.
Und dann passiert was eigentlich? Also diese erlauchten Richter entscheiden zu ihren Gunsten und dann passiert was? Strafen?
Ja, dann kannst du in Zukunft Unterlassungsansprüche geltend machen, Schadensersatz und Schmerzensgeldansprüche.
So, aber in der Marktwirtschaft, Matthias, ist es ja so, wenn die Strafe nicht höher ist als der Gewinn oder umgekehrt der Gewinn deutlich höher ist als die Strafe, dann, ja, ich sage jetzt nicht, dass mich die Parkknöllchen nicht so sehr interessieren, aber ich nehme sie billigend in Kauf, jedenfalls wenn ich es eilig habe. Mhm. Hier wird doch auch erkennbar billigend in Kauf genommen, dass da eine Strafzahlung folgt, oder?
Das ist so, und ich habe übrigens auch, es gibt von mir einen juristischen Aufsatz in der neuen juristischen Wochenschrift, wo ich tatsächlich geschrieben habe, dass Schmerzensgelder zu vergleichen sein müssen mit Strafzetteln. Wenn ich von einem normalen Bürger erwarte, dass 20 Euro oder 30 Euro Strafmandat ausreichen, damit der nicht mehr falsch parkt, was muss ich dann einem reichen Verlag abnehmen, damit er keine Paparazzi-Fotos mehr veröffentlicht? Eine Menge mehr.
Eine Menge mehr. Aber ist das gelungen?
Nein.
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 Und nun gibt es doch ganze Verlage und ehrlich gesagt unweit deiner Kanzlei in Hamburg, der Heinrich Bauer Verlag. Der lebt doch davon, dass diese Bilder und über erfundene Geschichten sprechen wir gleich noch, aber erstmal, dass diese Bilder den Weg in die Öffentlichkeit finden und dann in die Arztpraxen und in den Lesezirkel und in all diese Yellow Press Illustrierten, denen geht es doch genauso gut wie früher.
Das ist so. Ja, das ist so. Wir haben es nicht geschafft, die Schmerzensgelder in die Höhen zu treiben, die wirklich merklichen Effekt ausmachen würden. Aber immerhin haben wir schon ordentliche Beträge bekommen. Im Verhältnis zu, als ich angefangen habe, gab es ein Schmerzensgeld von 5.000 D-Mark für eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Wir sind dann auf fast 500.000 Euro hochgekommen mit verschiedenen Grundsatzprozessen. Ich glaube, dass das immer noch viel zu wenig ist. Und der Blick am Kiosk auf die dort ausliegenden Hefte beweist mir eigentlich immer, dass das stimmt. Weil die Geschichten sind voller Lügen und voller Paparazzi-Fotos.
Die zweite Form der Strafe ist neben dem Strafgeld der Reputationsschaden. Und da hast du durchgesetzt, ich erinnere für mein Leben jedenfalls, das erste Mal es gesehen zu haben, auf Seite 1 einer Illustrierten prominent eine Gegendarstellung. Also die Durchsage, liebe Leserinnen und lieber Leser dieser Zeitung, hier stand was Falsches.
Ja, wir haben eigentlich alles, was es im Presserecht gab, benutzt, um in erster Linie im Hinblick auf Prinzessin Caroline dafür zu sorgen, dass sie mehr Privatleben hat. Und viele der Paparazzi-Fotos, da hat ein Verlag, kriegt nur ein Foto und weiß die Geschichte nicht dazu. Und da war es allgemein üblich, die dazu passenden Geschichten zu erfinden.
Ja.
Und da haben wir dann eben...
Auch Interviews übrigens doch.
Ja, das berühmte falsche Interview in der Bunten.
In der Bunten, das ist nicht Bauer, das ist Burda. Zumindest mal in meinem Verständnis ein Stockwerk drüber in Sachen Seriosität.
Ja, aber es war so. Ich war damals gerade beim Skifahren mit ihr und habe sie das erste Mal getroffen, als irgendwie eine Woche später in der Bunten ein Interview erschien, was sie angeblich gegeben haben sollte am Kamin dieses Skihotels.
Ja.
Und da war ich ja nun dabei und wusste, dass das Quatsch war. Und dann haben wir eine große Gegendarstellung auf der Titelseite erwirkt.
Aber wie kam das zustande? Wie kam das Interview zustande? Was haben die Akteure gesagt? Haben sie das zugegeben?
Im Laufe der Zeit, ja. Es waren Paparazzi-Fotos und die Geschichten sind dazu erfunden worden.
Und die Gegendarstellung war dann auf Seite 1 so, dass sie zu erkennen war ja auch.
Ja, das war sozusagen das, was ich wollte. Nicht hinten verstecken unterm Horoskop oder unterm Impressum, sondern vorne wirklich, dass man es sieht. Das hatte ich im Grunde gelernt bei Karl Lagerfeld, weil wir hatten einen Fall für ihn, der sehr rufschädigend war.
Ja, der war noch krasser als Caroline, kann man noch sagen. Die Kinder, das waren ja, wenn man so will, harmlose Bilder. Karl Lagerfeld, mit der Story, die musst du erzählen, ist man eigentlich ein erledigter Mensch. Was stand auf Bild?
Große Titelzeile der Bild-Zeitung, Überbruch, direkt neben der Marke. Ich bin Lagerfeld, entfernen Sie diesen Krüppel.
Da ging es um einen...
Er sei angeblich in ein Flugzeug gestiegen, Lufthansa Hamburg oder München, Paris, weiß ich nicht mehr. Hätte einen Behinderten gefunden da in der First Class und hätte gesagt, entfernen Sie diesen Krüppel, ich zahle doch nicht First Class, um auf Krüppel zu schauen. Und die Geschichte stimmte in keiner Weise. Der hat mich dann angerufen und dann habe ich gesagt, Herr Lagerfeld, so eine Geschichte erfindet Bild doch nicht einfach. Das gibt's doch gar nicht.
Ihr Vater, muss man dazu wissen, war immerhin Chefredakteur von Bild. Nicht zu dem Zeitpunkt, aber vorher gewesen. Davor.
Und dann sagte er, lieber Prinz, ich fliege seit 20 Jahren nicht mehr mit Linienflugzeugen. Ich fliege immer nur privat. Ich habe keine Lust, mich anstarren zu lassen. So war klar, dass der in diesem Linienflug nicht gewesen sein konnte. Dann haben wir da Gegendarstellung auf der Titelseite verlangt und Widerruf auf der Titelseite und Entschuldigung auf der Titelseite. Und wir haben eine Lösung gefunden mit der Bild-Zeitung. Thomas Gottschalk war damals einerseits, schrieb er eine Kolumne bei Bild, andererseits hatte er noch die Sendung Wetten, dass.
War der prominenteste deutsche Entertainer.
Genau, und dann hat er sich bei Wetten, dass live bei dem dort anwesenden Karl Lagerfeld im Namen der Bild-Zeitung entschuldigt.
Das hast du vorher ausgehandelt?
Ja.
Das war kein Thomas Gottschalk-Demut, sondern das war ein Deal.
Genau, das
ein
war
Deal.
Teil des Deals.
Teil des Deals. Der Chefredakteur damals, wir sprechen ja hier nur mit Klarnamen in diesem Podcast, das war Hans-Hermann Tietje.
Das war Hans-Hermann Tietje, ja, das stimmt.
Hans-Hermann Tietje, der berühmte Bild-Zeitungschef. Und wie hat er das erklärt? Habt ihr darüber gesprochen? Müsste ja.
Nee, Tietje hat dann versucht, mich zu umgehen, ist nach Paris geflogen und hat bei Lagerfeld privat geklingelt. Der hat aber nicht aufgemacht. Dann saß der immer gegenüber von Lagerfeld im Café und schrieb dem immer Zettel. Lieber Herr Lagerfeld, ich bin der Chefredakteur der Bild-Zeitung, ich würde Sie wahnsinnig gerne sprechen, wir müssen über diese Sache reden und so. Dann rief Lagerfeld mich immer an, es hat mir der Kerl schon wieder einen Zettel geschickt, ich will doch mit dem keine Brieffreundschaft anfangen.
Also Lagerfeld in seiner, ich nehme an, mondänen Wohnung und Tietje davor in irgendeinem Café?
Genau, Rue de l'Université in Paris, Lagerfelds Haus, davor Tietje im Café.
Und versuchte Kontakt aufzunehmen, was nicht gelang. Und zwischendrin der dritte Mann, du.
Genau.
Und wie ging es dann weiter? Die Kontaktaufnahme muss ja trotzdem irgendwie gelungen sein, denn sonst wäre kein Deal zustande gekommen.
Naja, wir haben halt dann Gegendarstellung, Widerruf, Unterlassung, Schadensersatz, Schmerzensgeld, das komplette Programm verlangt. Und dann haben wir uns mit der Rechtsabteilung geeinigt.
Das war eine sehr weitgehende Verbeugung letztlich der Bild-Zeitung auch vor Karl Lagerfeld. Also man musste tief runter jedenfalls.
Ja, aber ziemlich alternativlos, ehrlich gesagt.
Und dann habe ich mit Matthias Prinz auch über seinen großen Schicksalsschlag gesprochen, seinen Herzstillstand, in dessen Folge er, der Supersportler, der Staranwalt, von heute auf morgen im Rollstuhl saß und bis heute sitzt. Man kann nicht über dein Leben sprechen und auch nicht schreiben, deswegen hast du das auch nicht getan, ohne diesen einen schweren Schicksalsschlag zu erwähnen. Du beginnst dein Buch, genauso wie ich es an der Journalistenschule gelernt habe. Da galt der Satz, beginne mit einem Erdbeben und dann langsam steigern. Und dein erster Satz lautet, ich lese ihn vor, am 28. Oktober 2014 war ich tot. Was war passiert?
Ich bin morgens mit meiner Frau und meiner Tochter joggen gegangen. Und wir sind so etwa 1,5 Kilometer weit gekommen.
Außenalster?
Außenalster, klar. Wir sind bis Bobby Reich gekommen für Hamburger. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, mir geht's heute nicht so gut. Ich möchte mal ein bisschen gehen. Lauft ihr mal alleine weiter. Die hatten es auch eilig, hatten irgendeinen Termin. Und ich bin dann gegangen. Und Alex war besorgt, weil ich sonst nie gehe, sondern laufe oder renne. Und kam zurück und dann bin ich in ihren Armen umgefallen und hatte einen Herzstillstand. War quasi tot.
Herzstillstand bedeutet Blackout?
Total. Nichts geht mehr.
Nichts geht mehr und du bist dann wie gefallen?
Oh, ich bin dann auf den Boden gefallen und dann kam eine Stewardess vorbei, eine Flugbegleiterin der Lufthansa, die sowas in ihren Kursen lernen. Und die hat sich auf mich gestürzt und hat angefangen, Herzmassage zu machen, bis ihr die Knie bluteten und ich wieder angefangen habe zu atmen.
Und was für ein Glücksfall, diese Frau.
Ohne die wäre ich tot.
Kennst du sie? Hast du heute noch Kontakt?
Ja, sie kriegt jedes Jahr an dem Jahrestag von mir einen Blumenstrauß.
Ja, du erwähnst sie ja auch in dem Buch namentlich.
Ja, ich bin ihr unendlich dankbar.
Und trotzdem kann man nicht sagen, dein Leben war gerettet, aber doch sehr, sehr verändert. Denn anders als die Ärzte es dir zunächst suggeriert haben, heißt es bis heute ein Leben im Rollstuhl.
Ja, ist leider so. Ich bemühe mich immer noch rauszukommen, trainiere jeden Tag wie ein Wahnsinniger, ganz konsequent. Vor allen Dingen brauche ich Sport, um meinen Kopf irgendwie zu entlasten. Das mache ich jetzt auch immer.
14 Marathons früher. Also du warst richtig ein Sportler.
Ja, ja.
Das war das Joggen um die Alster war sozusagen nur die Zutat. Du warst ein richtiger besessener Sportler.
Ich war ein besessener Sportler. Ich habe 14 Marathons gemacht und weiß ich nicht, wie viele Triathlons, Radrennen, jede Menge Zeug. Ich habe alles Mögliche probiert.
Und dann das. Und das ist ja nicht nur eine körperliche, sondern auch eine psychische Veränderung, die da im Leben eintritt. Du beschreibst auch das, man muss sagen, schonungslos. 11 Jahre schreibst du mit Depressionen, Traurigkeit, Weinen, Selbstmitleid. Beschreib uns deine Gefühle heute, 11 Jahre danach.
Naja, damals war es echt, ich war ein halbes Jahr in diesem Krankenhaus, dann war ich ein halbes Jahr im nächsten Krankenhaus. Dann bin ich in die Rehabilitation gekommen. Und da haben sie mich dann so miserabel behandelt, dass ich wirklich fast gestorben wäre. Ich hatte, als ich da hinkam, noch eine Herzfunktion von 40%. Und als ich wieder abfuhr, hatte ich 11%. Also nach dem Aufenthalt in der Klinik, wo ich wirklich fast gestorben wäre, habe ich gedacht, jetzt bin ich am Ende.
Aber wie hast du mit dieser Depression? Erstens, darüber sprechen ist nie leicht und noch gar nicht so lange üblich überhaupt in Deutschland. Wie bist du damit umgegangen? Mit der Erkenntnis überhaupt, dass das jetzt hier nicht irgendeine kleine Verstimmung ist, auch nicht irgendein blöd gefallen Geschichte, sondern dass das ein Lifetime-Event ist.
Naja, wenn du 6 Monate im Krankenhaus bist, merkst du schon, dass das ein Lifetime-Event ist. Das drängt sich auf dann.
Aber wie geht man damit um? Man hat ja trotzdem eine Abbiegung im Leben, ganz ohne eigenes Zutun genommen, an der man ja mehrere Entscheidungen trotzdem treffen kann. Zum Beispiel die Entscheidung, ich arbeite weiter oder ich arbeite nicht weiter. Du hast dich offenbar entschieden, weiterzuarbeiten. Deinem alten Leben so nah wie möglich zu kommen.
Ja, zuerst habe ich es total ignoriert. Habe gedacht, ich steige einfach wieder ein, da wo ich ausgestiegen bin.
Ja.
Aber dann habe ich schon gemerkt, dass die Situation anders ist und dass es auch wichtig sein wird, Zeit für Therapie zu haben. Mhm. Und die habe ich mir dann genommen. Einfach indem ich mein Berufsleben jetzt quasi halbiert habe und die restliche Zeit Physiotherapie mache.
Und dich um das Ziel kümmerst? Hältst du es für realistisch? Wieder aufstehen, laufen? Ja, es bewegt sich das Bein. Du kannst es bewegen, das heißt, es scheint eine Verbindung zu sein, neurologisch.
Irgendwann geht das wieder.
Irgendwann geht das wieder. Du hast das Thema Rollstuhlunfall im Buch behandelt, aber kurz behandelt. Man hat fast das Gefühl, das war nicht dein liebstes Thema, weil es ja auch nicht dein Leben dominieren soll. Und gleichzeitig ist es vielleicht dein härtester Kampf, oder?
Ja. Ich weiß auch nicht, ob es noch eine Revision gibt.
Ich wünsche alles Erdenklich Gute. Vielen Dank für das Gespräch, Matthias Prinz.
Sehr gerne, lieber Gabor.
Das ganze Gespräch für Pioneers Only. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Unterstützung, für das Commitment zu einem unabhängigen, werbefreien Journalismus. Den Link zu diesem Podcast gibt es in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat der amerikanische Shutdown, also die Schließung aller Regierungsfilialen, auch Auswirkungen auf die Börse. Aber welche? Tja, das weiß Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, der Shutdown bringt vor allem erstmal Unsicherheit an die Wall Street. Die Regierung ist lahmgelegt, viele Behörden bleiben zu dadurch und wichtige Konjunkturdaten, wie zum Beispiel der Arbeitsmarktbericht, fallen aus. Das bedeutet, Anleger und Trader müssen mit weniger Orientierung auskommen und reagieren entsprechend nervös. Der US-Dollar gerät dabei unter Druck, gerade gegenüber sicheren Währungen, wie zum Beispiel dem Yen oder dem Schweizer Franken. Gleichzeitig erleben wir einen regelrechten Höhenflug bei Gold. Gold. Der Preis ist auf ein Rekordhoch gestiegen, fast $4,000 pro Unze. Die Suche nach Sicherheit zeigt sich also da sehr deutlich. Die Aktienmärkte selbst sind trotzdem aber bislang erstaunlich stabil geblieben. Der S&P 500 hat sogar ein neues Rekordhoch markiert, weil viele Investoren einfach darauf hoffen, dass der Shutdown schnell vorbeigeht und die Auswirkungen begrenzt bleiben. Kritisch wird es aber, wenn die Regierung länger lahmgelegt bleibt. Dann fehlen nämlich wichtige Wirtschaftsdaten. Die Notenbank muss im Blindflug entscheiden und die Unsicherheit steigt natürlich dadurch weiter. Für die Börse gilt also aktuell viel Unsicherheit, viel Bewegung und das Dauerproblem, dass politische Einigungen einfach nicht absehbar sind, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile.
Na, dass der Verfasser dieses Songs heute schon stolze 80 Jahre alt wird, Don McLean. Im Jahr 1971 veröffentlichte er den Song, der ein Evergreen werden sollte, American Pie. Und seitdem beißen sich die Musikkritiker der ganzen Erde daran die Zähne aus. Denn der Song ist alles andere als eindeutig. Der Text behandelt die Zeitgeschichte der 50er und der 60er Jahre in den USA mit vermuteten Bezügen zum Attentat auf JFK, auf die Kuba-Krise und die Hells Angels. Doch so ganz sicher kann man sich nicht sein, denn ein halbes Jahrhundert lang hat McLean, bis heute muss man sagen, sich geweigert, eindeutige Auskünfte über seinen Songtext zu geben. Es sei eben ein Gedicht, sagt er, ein Gedicht, das sich der harten Analyse entziehe. Manchmal sagt er auch, ganz flapsig dahin, das Gedicht, der Song bedeutet, dass ich nie wieder arbeiten muss. Zitat Ende. 2015 stellte er seine originalen Notizen zur Entstehung des Liedes beim Auktionshaus Christie zum Verkauf. Der Erlös von $1,2 Millionen hat das Rätsel nicht gelüftet, aber ihm weiterhin ein nettes Leben ermöglicht. Aber Interpretationen hin oder her, das Lied hat viele Fans in der ganzen Welt. So zum Beispiel auch bei dem in diesem Jahr abgesetzten koreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol, hier beim Staatsbesuch in den USA vor 2 Jahren.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile.
Neben internationalen Staatschefs haben sich auch andere Interpreten an diesen Song gewagt, zum Beispiel Madonna.
I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while.
Die Ehre gebührt aber heute Morgen dem Geburtstagskind Don McLean, denn er hat mit American Pie ein Kunstwerk erschaffen. Nicht ganz zu greifen und gerade deshalb vielleicht ergreifend.
We were singing bye bye Miss American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die.
Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen und morgen begrüßt Sie zu einem Sonderfeiertagspodcast zur Deutschen Einheit, Chelsea Speaker. Und für heute grüßt Sie herzlichst, Ihr Gabor Steingart.
They were singing bye bye Miss American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die.